Herzlich willkommen zu der heutigen Sendung. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Es geht heute um den Toni Zweifel. Der Toni Zweifel war ein Schweizer Ingenieur. Und seit seiner Berufung zum Opus Dei hat er sein Leben ganz zum Dienst von seinen Mitmenschen gestellt. Und heute sind wir im Gespräch mit dem Pfarrer Dr. Andreas Wildhaber vom Opus Dei. Er ist Postulator vom Selig-Heiligsprechungsprozess von Toni Zweifel. Und so begrüsse ich Sie, Pfarrer Andreas Wildhaber, ganz herzlich.
Guten Tag, Frau Marti. Es freut mich, dass ich heute etwas erzählen über Toni Zweifel. Ich habe ihn ja selber auch persönlich kennengelernt. Und darum ist mir es ein besonderes Anliegen, dass er auch weiterhin bekannt wird. Ich erzähle vielleicht zuerst kurz sein Leben zusammenfassen in ein paar Punkten. Also er ist am 15. Februar 1938 in Verona geboren worden. Er war der Sohn von einem schweizerischen Textilfabrikant und einer italienischen Frau, die geheiratet waren. Während der Kriegsjahre hat er oft im Glarus verbracht, weil das seine Heimat war, wo er zusammen mit seiner Schwester einige Zeit geblieben ist, weil dort war es ruhiger gewesen. Nachher hat er eine Schule gemacht in San Giovanni Lupertotto, das ist ein Dorf, wo er gewohnt hat, bei Verona, und hat dann eben dort Sekundar- und Mittelschule besucht in Verona selber. Anschließend ist er auf Zürich gekommen und hat den TTH gemacht und hat dort Maschineningenieur studiert. Am Ende vom Studium ist er dann mit einem anderen Mitstudenten in Kontakt gekommen und hat eben das Studentenheim Flunter kennengelernt. Das ist gerade kürzlich eröffnet worden und für die christliche Orientierung ist von dem Studentenheim ist das Opus Dei zuständig gewesen. Und so hat er eben das Opus Dei kennengelernt und ist dann am 19. März hat er gebeten, er möchte auch ins Opus Dei. Aber darauf kommen wir dann noch vielleicht später genauer drauf. Er hat dann als Ingenieur gearbeitet am Institut für Thermodynamik, nach einer Zeit in der Privatindustrie. Und hat dann auch die Leitung vom Studentenhaus Flunter übernommen. Einmal hat er dann 1970 persönlich den heiligen Josef Maria, den Gründer vom Opus Dei, kennenlernen. Dann 1972 hat er eine grosse Wende gegeben im Beruf von Toni Zweifel. Er ist der Mitbegründer worden von der Zürcher Limmat Stiftung, wo in den folgenden 17 Jahren, bis er gestorben ist, sich um die Richtung von vielen Bildungs- und Sozialinitiativen in über 30 Ländern auf allen vier Kontinenten bewirkt hat. Dann leider am 19. Februar 1986 hat er erst festgestellt, dass Toni an Leukämie erkrankt ist. Er hat dann mehrere Chemotherapien erlitten, wieder gesund worden, wieder einen Rückfall gehabt. Und hat dann mit heiliger Messe Gegebenheit der Wille Gottes angenommen und ist am 24. November 1989 im Ruf eines exemplarischen Weltchristen gestorben. Jetzt ist er begraben im Friedhof Flunter in Zürich. Man muss sich in die Situation von damals versetzen. Das war also Anfang der 60er Jahre. Der ETH studiert. Er war quasi ein Sohn von einem reichen Industriellen aus Verona und hat eigentlich ein Studium abgeleitet. Er hat eigentlich ein sehr gutes Studium gemacht. Aber leider, der Glaube hat keine große Rolle gespielt in dem Moment bei ihm, in seinem Leben. Obwohl er natürlich als Kind die erste Kommunion empfangen hat und auch gefirmt worden ist. Aber er ist in dem Moment quasi zum nicht praktizierenden Taufschi-Katholik gewesen oder wurde. Und aber im verborgenen Herzen hat er doch nach einem Ziel gesucht, für das sich lohnt zu leben. Er hat natürlich wollen beruflich weiterkommen und hat auch wollen, Liebe zur Frau haben. Und er hat tatsächlich eine Tochter von einem Professor kennengelernt und ist mit ihr befreundet gewesen. Aber er hat dann später gesagt, über diese Dinge hinaus wagte ich nicht zu schauen. Ich hatte Angst, eine Entscheidung treffen zu müssen, die für mich für das ganze Leben, die mich für das ganze Leben binden würde. Und so hat er dann gerade in dem Moment das Opus Dei kennengelernt. Und dann, also quasi praktisch hat er alles erreicht, das Studium fast fertig, eine hübsche Frau gehabt, wo er es heiraten konnte. Und dann hat er aber doch gespürt, wenn er gesagt hat, es ist irgendwie dann gewesen, wenn er irgendwie dann quasi das ganze Leben vor sich gesehen hat und nichts mehr Bewegendes vorgefunden hat, kein weiteres Motiv, nicht fürs Leben. Und er hat dann gesagt, ich musste diese Grenze überschreiten, musste wirklich lieben und in der Liebe meine Selbstbezogenheit überwinden. Ich musste mich entscheiden und mich engagieren. Und dann ist er einmal eben in der Zeit, wo er dann schon im Studentenhaus Flunter gewohnt hat und mit Mopus Dei in Kontakt gekommen ist, in der Weihnachtsferien Skifahren mit Kollegen. Und dann hat ihm ein Priester, der befreundet gewesen ist mit ihm, von Verona her, gesagt, dass es eben gerade am Besinnungstag stattfinden würde. Und Toni hat das als Einladung gefunden, vom Herrgott jetzt über sich das Leben zu entscheiden. Und er hat dann den Besinnungstag vollzogen, hat gut sich gut gemacht. Und unter anderem ist mir dann klar geworden, dass er, wenn er wirklich Christ sein wollte, müsste sich für die anderen interessieren. Besonders für auch ihr menschliches und geistliches Wohlergehen. Und er hat dann quasi eine Bekehrung vollzogen und hat den Glauben angefangen zu praktizieren und sich eben auch im Opus Dei näher gefühlt. Das ist ja für ihn praktisch die Verkörperung vom katholischen Glauben gewesen, weil durch das Opus Dei hat er wieder den Glauben gefunden. Und er hat dann später einmal geschrieben, von Italien nach Zürich zurückgekommen, also nach einem Besinnungstag eben, bezog ich ein Zimmer im Studentenheim Fluntern, um eine Diplomprüfung an der Hochschule im Maschinenbau vorzubereiten. Dort fragte man mich einen Monat später, ob ich gerne dem Opus Dei beitreten wolle. Ich entschloss mich fast sofort und am meisten davon überrascht war ich wohl selber. Und so hatte dann am 19. März 1972 am Hochfest vom heiligen Josef und die Aufnahme als Numerarier-Mitglied ins Opus Dei batte. Numerarier-Mitglieder sind die, die eben ehelos leben. Und darum hat er natürlich auch seine Freundin davon informiert und sie hat die Entscheidung angenommen. Und so hat eben dann für den Toni ein ganz neues Leben angefangen. Natürlich, so eine Entscheidung ist einem noch nicht heilig, aber es hat ihm einen wunderbaren Weg eröffnet, wo er eben immer mit Freude und Verliebtheit in Gott bis zum Ende bewahrt hat. Auch wenn es immer wieder kleine oder größere Widerwärtigkeiten gegeben hat. Auch die Leukämie, dann, die ihn getroffen hat, 3 Jahre lang, quasi hat er dort mit ihr gerungen und hat dann eben müssen aufgeben und hat ihm doch auch das, also im Gegenteil, hat ihn nicht von Gott entfremdet, sondern eher zu einer noch tieferen Einheit mit ihm geführt. Ja, es zeigt sich eben, wir kennen alle das Evangelium vom reichen Jüngling, wo quasi eben Nein gesagt hat am Schluss und traurig davor gelaufen ist. Beim Toni Zwiefel ist das gewissermaßen gerade umgekehrt gewesen. Er hat können Ja sagen und hat in sein ganzes Leben Freude gehabt und ist verliebt gewesen in Gott.
Er hat ja zu seinem Leben und zu Jesus Christus Ja gesagt und hat aber ganz schreckliche Krankheit, mit Leukämie müssen tragen. Wie ist er da damit umgegangen?
Ja, natürlich von dem Moment an, wo er zum Opus Dei gekommen ist, bis zu dem Moment, wo er die Krankheit bekommen hat, ist natürlich ein langer Weg gewesen. Es sind ein paar Jahre vergangen. Es ist ja immer so, dass der Weg zum Himmel für die meisten Menschen über viele Jahre hinweg dauert. Nicht? Und da muss man halt beharrlich sein. Und eben, er hat natürlich angefangen häufiger beten, auch im Maska täglich, wenn es möglich war. Er hat natürlich auch vom Opus Dei immer die nötige Stütze bekommen, geistige Betreuung. Und so hat er natürlich vor allem auch entdeckt, der Geist vom Opus Dei. Das Opus Dei ist ja vom heiligen Josef Maria Escrivá gegründet worden 1928. Und die Grundidee ist eben, dass alle Menschen berufen sind, heilig zu werden. Und zwar für die meisten Leute bedeutet das eben nicht, dass sie sich von der Welt absondern sollen. Sie sollen gerade die Heiligkeit suchen in der täglichen Arbeit. Und das hat natürlich der Toni dann von dem Moment an angefangen zu praktizieren. Indem er zuerst seine Arbeit in der Industrie, dann am Institut von der ETH und dann eben auch in der Limmat-Stiftung versucht hat, die Arbeit zu heiligen. Und dass eben die Arbeit, wie für viele vielleicht scheint, dass es ein Hindernis ist, um heilig zu werden, sondern eben gerade der Weg entdeckt hat, dass er heilig ist. Natürlich hat er viele Widerwärtigkeiten gehabt, wie alle Menschen in der Arbeit, aber er hat versucht, eben die Heiligung in der Arbeit in allen vier Aspekten zu leben, indem er immer in der Gegenwart Gottes versucht hat zu leben und kompetent eben und auch seriös die berufliche Arbeit und alles, was er eben auch als Auftrag gehabt hat, zu verwirklichen. Zum Beispiel hat er dann, als er schon längere Jahre Mitglied war im Opus Dei, jahrelang gesucht, in der ganzen Schweiz ein geeignetes Grundstück zu finden, damit man eben könnte so ein Tagungshaus bauen für das Opus Dei in der Schweiz. Er hat sich sehr viel bemüht, es wird sogar ein Verein gegründet worden. Er hat dann das Grundstück gekauft und er hat dann müssen, er hat eine Abstimmung gegeben auf der Gemeinde, aber dann eben gewisse massive Pressekampagnen haben das blockiert und quasi sein grosses Projekt, das er hatte, hat er müssen begraben. Aber etwas, was vielleicht für andere Menschen zur Depression geführt hat, hat er aufgeopfert und hat quasi eben so sauer den letzten Stein gesetzt. Das ist ja eine Charakteristik von der Heiligung von der Arbeit, dass man eine Arbeit fertig macht, nicht beharrlich bis zum Schluss. Und er hat sogar eben das Grundstück, das der Verein eben gekauft hat, aber er nicht können brauchen, hat er dann sogar wieder verkauft und schließlich ohne Verlust können aus dem Geschäft wieder rauskommen. Ein anderes Mal hat er im Zusammenhang mit der geschäftlichen Beziehungen von der Stiftung hat ihm ein Bauunternehmer eine gute eigene Immobilie offeriert zu einem günstigen Preis. Aber unter der Bedingung, dass eben der Toni ihm dann den Ruf gab, gilt zur Umbau. Und eben dann hilft eben die Verkaufssteuer zu umgehen. Und Toni hat schnell reagiert und hat einfach die Verhandlungen abgebrochen. Also irgendwie moralisch eben versucht, eben loyal zu sein. Und auch dann in der Lehmann-Stiftung hat er sich sehr eingesetzt. Er hat also dort versucht, vor allem kompetent zu arbeiten. Und da hat eben, und auch früher schon, hat zum Beispiel ein ETH-Professor, der ihm dann später nach seinem Tod ein Zeugnis abgeleitet und geschrieben: Jede Aufgabe hat er mit großem Einsatz und Sorgfalt zu Ende geführt. Mit seiner ruhigen, bescheidenen und zuvorkommenden Art gewann er im Gespräch stets völliges Vertrauen. Meine Zusammenarbeit mit dem Verstorbenen bleibt mir immer als leuchtendes Beispiel einer menschlichen Beziehung unvergesslich. Und auch die leitenden Organspäter von der Lehmann-Stiftung haben sich immer können verlassen auf einen absolut loyalen Sekretär, der ihre Beschlüsse auch dann engagiert ausgeführt hat, wenn er ursprünglich eigentlich eine andere Idee gehabt hat. Das wäre so über die Heiligung von der Arbeit, aber eben, Sie haben ja natürlich mich noch gefragt, wegen seiner Leidensgeschichte. Jetzt bin ich ein bisschen ausgewichen. Aber vielleicht können wir jetzt doch noch zurückkommen. Also er hat dann einmal geschrieben, 1985, das Böse besteht nicht darin, dass einer krebskrank wird, sondern dass seine Beziehung zu Gott nicht tief genug reicht, um auch die Krankheit in etwas Positives zu verwandeln. Das einzig Böse, die Sünde. Und der christliche Glaube, eine lebendige Beziehung zu Gott, kann sogar eine Krebskrankheit in eine Liebesgeschichte verwandeln. Gut, das ist natürlich im Nachhinein sehr beeindruckend, das zu lesen. Wo der Toni eben quasi auf dem Zenit von seiner Schaffenskraft war, hat ihn eben die Kranken getroffen. Und es haben dann eben viele, wie schon gesagt, Chemotherapie gefolgt und hat ihm eben einen sehr belastenden Nebeneffekt gehabt. Es ist natürlich für ihn hart gewesen, nicht, das zu akzeptieren, wie das für alle Menschen wäre, aber er hat es jetzt sofort eben aufgeopfert. Er hat ja gelernt, im Opus Dei alles aufzuopfern. Im Opus Dei versuchen wir immer am Morgen das Erste, den ganzen Tag Gott aufzuopfern. Und so ist das quasi eine ständige Haltung von ihm. Und so, wenn es etwas Schweres trifft, wenn es in dem Moment eine Krankheit, so eine schwere Krankheit, dann das Erste, was man versucht zu machen, aufzuopfern. Das heisst natürlich nicht, dass das eben einfach ist, sondern es kostet eben. Aber er hat dann immer das sehr gut gemacht. Er hat zum Beispiel geschrieben, was auch immer geschehen mag, ich weiß, dass es zum Guten führen wird. Ja, dann ist es eben im Dezember 1986, also 10 Monate nach dem Ausbruch der Leukämie, hat es fast geschonen, dass er wieder gesund worden ist. Also die erste Chemotherapie hat er gut überstanden. Aber er hat irgendwie gemerkt, jetzt, wo er quasi nicht mehr krank ist, dass er quasi hat ihm das fast wie gefehlt, weil er hat zu wenig gehabt zum Aufopfern und hat deutlich Gefahr gespürt, über die Nähe zu Gott wieder zu verlieren. Er hat sich dann selber gefragt, habe ich eben den guten Ausgang von der Sache auf, habe ich auch genug dafür gebetet? Und er hat dann sich selber geantwortet, ja, ich habe schon gebetet, als ich krank war. Aber eben, halb im Scherz und sich eben auch anspornen zu mir Gebet, hat er gesagt, zwingen wir den Herrn nicht, mir einen weiteren Schlag zu versetzen, damit ich ein bisschen mehr bete. Natürlich ist dann tatsächlich der Rückfall gekommen. Und das hat er natürlich als Aufforderung angefasst, zum intensiver Beten. Und hat eben quasi das Wiederkommen von der Krankheit als göttliche Liebkosung aufgefasst, damit er eben wieder mehr betet. Obwohl er natürlich sowieso immer jeden Tag betet hat. Darüber hinaus ist ihm klar gewesen, dass eben der Toni, dass er eben in dem Ausnahmezustand, wo er sich eben befunden hat, andere Menschen in ihrem Glauben auch eine Stütze kann sein und Ermutigung kann sein. Eine grosse Zahl von Besuchern sind dann gekommen im Krankenbett. Und ich habe mich selber, bin ich einmal damals noch Vizeleiter gewesen vom Studentenhaus Fluntern. Und ich habe mich entschlossen, mit einem Studenten, der Medizin studiert hat, ihn zu besuchen. Ja, quasi schon fast am Ende von seiner Krankheit. Wir haben schon gewusst, dass es keine Lösung mehr gibt, dass er sterben wird. Das war eine Frage der Zeit gewesen. Und da bin ich eben ein bisschen beklommen gewesen. Was sage ich denn zu ihm? Ich bin da nicht für grosse Tröster gewesen oder irgendwelche grosse Reden. Aber ich habe dann gleich einfach gedacht, ja, gehen wir mal. Ich habe den Studenten eingeladen und habe gesagt, gehen wir doch ihn besuchen. Und gerade als ich in das Zimmer hineingekommen bin, hat es da gar keine Schwierigkeiten mehr gegeben. Oder quasi das Problem hat sich von allein gelöst. Denn er selber hat uns ganz freundlich empfangen, hat angefangen zu erzählen, wie es mit seiner Krankheit steht. Zuerst war er tiptop informiert gewesen, all die Apparate, die ihm angehängt waren, hat uns erklärt, was sie alle anzeigen und welche Werte eben zu klein sind und er muss sich bemühen, dass die Werte steigen und so weiter. Ich komme auch nicht raus in der Medizin, aber er hat das ganz genau gewusst. Und dann hat er eben gesagt, ja, aber eben, er wüsste auch nicht, ob er das wird überleben. Aber er hat ja immer da das Bild von der Mutter Gottes und dann schaut er immer zu ihr und dann hilft sie ihr wieder. Das heisst, er hat eigentlich uns geholfen bei dem Besuch und nicht wir haben ihn besucht.
Sie sprechen da die Mutter Gottes. Was für eine Beziehung hatte Toni Zweifel zu ihr gehabt?
Ja, er hatte eine sehr grosse Beziehung gehabt. Der Geist im Opus Dei ist ja tief marianisch. Und wir tun ja jeden Tag auch den Rosenkranz beten. Das gehört irgendwie zu unserem Tag. Und der Toni hat natürlich sehr viel den Rosenkranz beten mit grosser Liebe. Und er hat eben auch, dass der Brauch, den wir haben im Opus Dei, sehr gut gelebt. Dass wir ein Bild haben von der Mutter Gottes in unserem Zimmer und wir versuchen daran zu denken, sie zu grüßen, wenn wir ins Zimmer rein können oder ihr auf wieder schauen zu sagen, wenn wir gehen. So quasi wie es eben eine Mutter macht mit dem Kind, wenn es heimkommt oder wieder geht. Und ich persönlich hat er mir einmal erzählt, er hat ja sehr gern, ist ja gewandert in den Bergen und er hat das natürlich gemacht, nicht einfach um sich selber zu verwirklichen, sondern weil er die Erholung gebraucht hat und damit wieder gut arbeiten können. dann hat er mir eben mal gesagt, ja Andreas, weißt, wenn ich dann da eine Wanderung mache, dann werde ich einfach da alle drei Rosenkränze, damals hat es erst drei gegeben, der vierte ist erst später gekommen. Und dann, wenn ich die drei Rosenkränze fertig habe, dann werde ich einfach das Gebet zum heiligen Josef Maria für Berufungen zum Opus Dei. Und so hat er eigentlich in Maritina Wanderungen ständig Umgang gehabt mit der Mutter Gottes. Ein anderes Beispiel, das ich auch noch erzählen kann, er hat einmal erzählt, dass er mit dem Auto unterwegs war und dann hat er mir sein Rotsignal halten. Und dann sei ihm eine hübsche Frau aufgefallen, die da vorbeigeht. Und er hat sofort reagiert, eben sie nicht anzuschauen und hat gesagt, Maria, du bist viel hübscher. Und so hat der Mutter Gottes eine wichtige Rolle gespielt in seinem Leben.
Nach dem wunderschönen Lied, wo übrigens der heilige José María Escriba, der Gründer vom Opus Dei, gewünscht hat, dass man das spielt bei seiner Beerdigung, sind wir zurück in der Sendung, wo es um den Toni Zweifel geht. Wir sind im Gespräch mit dem Pfarrer Dr. Andreas Wildhaber. Er ist Postulator für den Selig- Heiligsprechungsprozess von Toni Zweifel. Herr Pfarrer Wildhaber, der Toni Zweifel war der Gründer der Limmat-Stiftung. Können Sie uns ein Porträt über diese Stiftung machen?
Ja, das mache ich gern. Okay. Die Limmat-Stiftung ist ja in dem Jahr 1972 gegründet worden. Dann ist eben der Toni Zweifel vom Anfang an als Mitbegründer dabei gewesen. Er ist auch langjährig eben, bis zu seinem Tod der Geschäftsführer gewesen von der Limmat-Stiftung. Grundidee von der Limmat-Stiftung ist Entwicklungshilfe, und zwar auf eine besondere Art und Weise. Das Stiftungskapital, hat eigentlich dazu dient, die Unkosten von der Entwicklungshilfe zu reduzieren. Das heisst, wenn irgendein Geldgeber etwas hat machen mit seinem Geld für ein gewisses Land, für ein gewisses Projekt, meistens sind das Projekte zur Weiterbildung von Frauen in Drittweltländern, dann hat er sein Geld der Limmat-Stiftung anvertrauen. Sie hat dann Kontakt aufgenommen mit den entsprechenden Partnern in den Ländern. Denn das ist ein wichtiger Punkt, dass es immer entsprechende Partner gibt in einem gewissen Land. Das hat eben die Nachhaltigkeit für ein Projekt garantiert. Und so hat quasi eben das Stiftungskapital hat die Unkosten deckt, dass quasi fast alles Geld, was der Geldgeber gegeben hat, für das Projekt hat können eingesetzt werden. Ist also eine international tätige Stiftung, quasi eine Hilfe zur Selbsthilfe. Und jetzt mittlerweile ist das eine sogenannte Dachstiftung geworden. Das heisst, es hat dann so unter dem Dach von der Limmat-Stiftung jetzt mehrere Unterstiftungen, die dann eben von der Organisation, von der Verwaltung, von der Limmat-Stiftung können profitieren und somit eben viel einfacher können ihre Projekte und mit weniger Unkosten abwickeln. Und die Idee ist eigentlich sehr verbunden mit der Idee vom Gründer vom Opus Dei, dass er also eben quasi soziale Projekte gefördert hat, ohne konfessionelle Grenzen, auch unabhängig von Rasse, Herkunft und Religion oder politischer Ausrichtung. Und das ist eigentlich immer wieder das Ziel gewesen, eben, dass er quasi solche Initiativen zu fördern, wo eben quasi unabhängig sind von der Herkunft und somit eben eine Brücke geschlagen hat zwischen Geldgeber und Bedürftigen, aber die Bedürftigen eben ohne Diskrimination alle einen Zugang bekommen. Viele Hilfsprojekte eben im Bereich von der Ausbildung, also nicht nur von der Ausbildung, sondern auch in der Ausbildung von Ausbildern, dass sie dann quasi vom eigenen Land bildet haben, also sagen wir, Leute ausgebildet haben, die dann selber wieder als Ausbildner können wirken. Auch Familien, Frauenförderungen, so also Kleinprojekte und so weiter, ist da rege Tätigkeit. Eben die ersten 17 Jahre, eben von 1972 bis zum Tod von Toni Zweifel 1989, sind natürlich entschieden von ihm geprägt worden. Es ist darum gegangen, achtsamen Umgang haben mit jedem Franken, ob es dann ein Wohlhabender oder ein Armer gespendet hat. Er hat auch versucht, eine persönliche Freundschaft zu pflegen mit allen, die er zu tun hat, sei es jetzt jemand, der viel Geld hatte oder eben Geld gebraucht hat. Und so ist es eben auch interessant, dass eigentlich der Toni selber als Tätigkeit von der Stiftung sehr wenig gereist ist, aber aufgrund von der Limmat-Stiftung ist er sehr bekannt worden, jetzt nach seinem Tod, in der Ruf der Heiligkeit. Vor allem eben auch in Südamerika oder in Mexiko. Und so haben wir eben, jetzt eben von überall her, haben wir da Leute, die zu ihm Zuflucht nehmen, in ganz verschiedensten Anliegen, nicht? Die zu ihm beten und versuchen eben auf Fürsprache von Toni, dass Gott ihnen eben etwas hilft, in ganz verschiedenen ja, in verschiedenen Bereichen. Wenn das recht ist, könnte ich vielleicht ein paar Gebetserhörungen erzählen. Eine, die mich sehr überrascht hat, eine Gebetserhörung, die ich bekommen habe, ist von einem ganz exotischen Land, nämlich von Äthiopien. Da habe ich mich zuerst gefragt, ja, wie kommt denn da die Andacht vom Toni Zivel auf Äthiopien? Und dann ist eben da in dem Brief hat eben jemand geschrieben, eine Ordensfrau, eine Schweizerin, die eben im Busch um Äthiopien Entwicklungsarbeiten macht und in einer Klinik viele ambulante Patienten behandelt, hat sie eben einen Mann gehabt, der eben eine sehr schwere Wunde gehabt hat, die einfach nicht heilen wollte. Und auch eine Operation im Spital hat keinen Erfolg gebracht. Und so ist eben der geistig behinderte Bursch, hat sich geschrieben, in der Klinik erschienen. Und ganz spontan hat sie eben zum Toni Zivel gebeten, nur du kannst du helfen. Und tatsächlich hat die böse Wunde gegen alle Erwartungen und ohne Medikament und ohne Hauttransplantation in außergewöhnlicher rascher Zeit geheilt. Aber es gibt natürlich auch weniger spektakuläre Gebetserhörungen. Zum Teil sind sie sogar gar eher lustig. Aber es zeigt einfach, wie die Leute in allen Situationen zum Toni beten. Zum Beispiel hat eine Sekretärin geschrieben, dass eben auf die Weihnachten hat sie den Auftrag gehabt, Karten zu verfassen, Weihnachtskarten für Kunden. Dann hat sie gedacht, ja, es wäre vielleicht sympathisch, wenn die Weihnachtskarte eben von Hand geschrieben wäre. Und dann hat sie also eine geschrieben und hat dann gedacht, ich tue dann die, wenn es Zeit ist, einfach scannen. Und dann hat einfach der Scanner nicht wollen funktionieren und dann hat sie schon befürchtet, dass eben da, sie muss wieder alles von Hand schreiben. Das wäre natürlich eine riesige Arbeit gewesen. Und so hat sie zum Toni gebeten. Sie hat mehrmals gebeten, Toni hat ihr nicht geholfen. Der Scanner hat einfach nicht funktioniert. Und dann hat sie gedacht, gut, ich muss vielleicht anders beten. Hat sie gesagt, Toni, wenn du mir noch nicht den Scanner reparierst, dann gib mir vielleicht eben einfach Gnade, damit ich herausfinden kann, wo der Fehler ist. Und tatsächlich hat sie bemerkt, dass der Scanner gar nicht eingesteckt war. Das ist natürlich etwas Lustiges, aber natürlich kein grosses Wunder. Aber immerhin zeigt es, dass viele Menschen eben zum Toni Zuflucht nehmen. Und eben in allen möglichen Arbeiten und wenn sie ein Problem haben, ein Computer, der nicht mehr läuft, oder jemand muss eine Doktorarbeit fertig schreiben, der andere hat Daten verloren am Handy. Und so gibt es eben alles mögliche Erhörungen, wo wir immer wieder kommen. Also es ist nicht gerade die grosse Menge, die kommt, und, aber sicher so 20 bis 30 Erhörungen werden uns zugeschickt pro Jahr. Natürlich, wenn jetzt von den Zuhörern einige auch zum Toni Zivel beten und er ihnen hilft, sind wir natürlich froh, wenn man das bei uns schreibt. Auch wenn es nur ganz kleine Gebetserhörungen sind. Denn es ist alles ein Zeugnis, dass eben der Toni verehrt wird überall.
Herr Pfarrer Wildhaber, Sie sind als Postulator für den Seligsheiligkeitsprozess von Toni Zivel zuständig. Könnten Sie uns vielleicht darüber etwas erzählen, wie weit das man in dem Prozess ist?
Ja, also eben der Toni Zivel ist ja im Jahr 89 gestorben und dann muss er mindestens einmal 5 Jahre warten. Und dann ist eben der damalige Prälat vom Opus Dei hat eigentlich uns animiert, so einen Prozess anzufangen. Es ist dann natürlich darum gegangen, viele Zeugnisse zu sammeln, Menschen, die den Toni persönlich kennen, dass sie da ihre Eindrücke zu Papier bringen. Und dann haben wir uns ein Gesuch eingereicht bei der Diözese Chur. Das machen wir am Ort, wo jeweils der Betreffende gestorben ist. Und dann schließlich hat am 22. Februar 2001 der Diözesanbischof am Grab der Prozess eröffnet. Da wird jeweils so ein Tribunal ernannt, 3 Leute, wo quasi der Bischof vertreten in dem Verfahren. In der Zwischenzeit sind schon sehr viele Menschen befragt worden. Da tut also das kirchliche Gericht Leute einladen, die den Toni kennen, um sie eben dann zu befragen, was für einen Eindruck es haben. Viele Fragen werden da gestellt und die können das beantworten, es wird alles protokolliert. Und da sind wir jetzt immer noch in dem Tue, nicht? Das ist natürlich klar, leider in Chur gibt es nicht so viel vorige Arbeitskräfte, das heißt, es geht nicht so schnell vorwärts, aber gut, das ist auch eine Zeit, wo man muss, wo dazu gehört, die Schwierigkeiten zu überwinden, damit man eben dann quasi das diözesane Verfahren kann abschliessen. Jetzt natürlich, was eigentlich sehr motivierend wäre, wenn Gott uns auf Fürsprache von Toni Zwiefel ein grosses Wunder würde wirken. Denn bekanntlich ist ja nötig, dass eben so ein Wunder passiert, das anerkannt wird. Es hat eben schon einige, so wunderbare Heilige gegeben, die aber dann quasi nicht können als Wunder eingesetzt werden, weil es zu wenig klar ist, weil die Dokumentation nicht vollständig war und so weiter. Und so wäre es eigentlich schön, wenn der Toni uns ein grosses Wunder würde bewirken. Aber gut, das ist eigentlich quasi der zweite Teil, nicht? Die ganzen Befragungen und Untersuchungen, die der Bischof macht, das Tribunal im Auftrag vom Bischof macht. Das ist quasi unsere Arbeit, die wir machen, erheben, dass Toni wirklich die Tugenden heroisch gelebt hat, alle Tugenden im Laufe seines Lebens. Und dann sind wir in den Händen Gottes, nicht? Wenn Gott das Wunder wirkt, dann zeigt er quasi, ja, er ist dafür, dass der Toni da selig gesprochen werden kann. Natürlich wird das Ganze dann noch oder Kongregation für Selig- und Heiligsprechung in Rom beurteilt. Was vielleicht noch zu sagen ist, eben, es hat ja in letzter Zeit oft für das so Selig- und Heiligsprachungsverfahren einige Kritik gegeben. Und darum ist vielleicht auch gut, dass man sich überlegt, warum macht man überhaupt so etwas. Nicht? Jetzt im Konkret im Fall von Toni Zwiefel. Und da kann ich vielleicht eben erzählen, dass einmal vor gut 4 Jahren ist die damalige Rektorin von der ETH in unserem Studentenhaus zu Besuch gewesen, weil wir haben damals gerade das Jubiläum gehabt. Und dann haben wir ihr eben erzählt, dass eben der Toni Zwiefel, ein Absolvent von der ETH, jetzt im Prozess ist für die Selig- und Heiligsprachung. Und dann hat sie eben bemerkt, ja, Nobelpreisträger gibt es schon einige an der ETH. Aber Heilige haben wir noch keine. Und das zeigt eben, sagen wir, das Wichtige an so einem Heiligsprachungsverfahren. Wenn Toni wirklich einmal so weit käme, dass es selig gesprochen würde, dann würde das eben für viele ETH-Studenten ein Ansporn sein, dass man eben gerade durch das ETH-Studium auch könnte heilig werden. Das ist das Ziel, warum man das überhaupt macht. Es ist gar nicht um irgendwie gewisse Lorbeeren oder was auch immer sich zu gewöhnen aber eben, das ist eigentlich das Ziel, dass der Ruf der Heiligkeit, der allgemeine Ruf der Heiligkeit immer mehr verbreitet wird.
Das heisst, man braucht noch ein grosses Wunder, das bestätigt wird, medizinisch wahrscheinlich auch.
Ja, genau, ja.
Aber Sie haben den Toni Zwiefel auch persönlich gekannt. Wie würden Sie ihn in Bezug auf seinen Charakter beschreiben? Wie haben Sie ihn erlebt?
Ja, ich habe ihn erlebt. Er war immer fröhlich. Das bleibt mir in Erinnerung. Er war immer aufgestellt, positiv. Und er hatte auch immer ein bisschen Humor gehabt. Ich kann mich da erinnern an eine sehr schöne Begegnung. Ich glaube, das ist kurz bevor ich selber zum Opus Dei gekommen bin, habe ich mit ihm und noch 4 anderen Kollegen eine Skitour gemacht. Das war gerade Ostermäntig, auf ein Schild im Kanton Glarus. Und dann hat es schon ein bisschen wenig Schnee gehabt. Das heisst, von dem Moment da, wo wir da das Auto stehen lassen, haben wir noch 500 Meter zu Fuß hochlaufen mit dem Ski auf dem Rücken. Und um mich eben zu animieren, oder sagen wir, die Widerwärtigkeit ein bisschen zu erleichtern, hat er mir so einen Witz gemacht, hat er gesagt, weißt Andreas, der Unterschied von von einer Bergtour und der Skitour ist, dass man bei der Skitour einfach nur Ski aufträgt. Und so hat er eben das ein bisschen lustig genommen. Und dann auch die Widerwärtigkeit, die wir erfahren haben, weil, wo wir auf dem Gipfel dann gesehen sind, haben wir gar nichts gesehen, weil dicht der Nebel war, hat er uns einfach mit Humor alles erklärt, alle Berge, die wir zu Hause sehen, ringsum. Weil er hat ja sehr viel Schild bestiegen und er hat natürlich die Glarner Alpen sehr gut kennt. Aber sonst war er auch sehr demütig. Gut, das zeigt vielleicht zum Beispiel in einem Punkt, den ich erfahren habe. Ich bin natürlich auch viel jünger als er im Opus Dei. Und aber wir haben ja den Brauch im Opus Dei, dass man immer jemand anderes zur Verfügung, wo man kann sein geistiges Leben besprechen, nicht? So geistige Leitung. Und normal sind wir zusammen in einem Kurs in den Flumser Bergen. Und dann hat sie ihm eigentlich gar nichts ausgemacht, eben mit mir seine Aussprache zu machen. Obwohl ich natürlich viel jünger war und viel weniger Erfahrung hatte. Er hat also ganz einfach geglaubt, also die Demut hat sich nicht irgendwie eingebildet, dass er etwas Besonderes war.
Danke vielmals, Herr Pfarrer Wildhaber. Herr Pfarrer Wildhaber, möchten Sie noch ein Abschlusswort zum Toni Zweifel machen?
Ja, ich hoffe, dass eben das natürlich das Verfahren vorangeht. Wenn und wie, das kann man natürlich nicht voraussagen. Aber ich würde sagen, ja, Leute animieren, sie sollen doch mal schauen, wer ihnen nicht hilft, ob er nicht an ihren Freund kann werden in verschiedenen grossen und kleinen Anliegen oder eben auch im Maler etwas Schwieriges anempfehlen, eben wo dann vielleicht könnte auch als Wunder anerkannt werden. Toni Zweifel war für mich immer ein Vorbild von der Treue zu seiner Berufung. Und so tue ich ihm auch speziell empfehlen, dass alle, die eine Berufung haben, was sie auch ist, treu sind.
Danke vielmals für die Gedanken, Herr Pfarrer Wildhaber. Und so wünsche ich Ihnen und dem ganzen Opus Dei auch reichen Gottessegen und möge die Mutter Gottes auch den Seligkeits- Heiligkeitsprozess begleiten und auf Fürsprache zu unserem Herrn Jesus Christus, dass der Toni Zweifel bald selig und heilig gesprochen wird. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen, Herr Pfarrer Wildhaber.
Ja, danke, Herr Marti. Vielleicht könnten wir zum Schluss auch noch das Gebet zum Toni Zweifel beten, wenn das recht ist.
Gern, Herr Pfarrer Wildhaber.
Das so gerade von mir. Gott, barmherziger Vater, du vertraust den Menschen die Erde an, damit er sie bebaut und dich so verherrlicht. Dein Diener Toni hat sich diese Aufgabe aus ganzem Herzen zu eigen gemacht. Auf deine Gnade bauend arbeitete er aus Liebe zu Christus und mit hoher beruflicher Kompetenz. Lass auch mich eine Arbeit tun, die dir zum Lob gereicht. Und gib, dass durch mein Beispiel viele Menschen die Würde und den göttlichen Sinn ihres täglichen Tuns entdecken. Verherrliche deinen Diener Toni und erhöre auf seine Fürsprache meine Bitte. Herr Zahali, jeder, der zugelost hat, eine Bitte an Toni richten. Ich bitte ihm eben, wie schon Zeit, um die Treue von allen, die eine Berufung haben.
Danke vielmals, Herr Pfarrer Wildhaber.
Ja, danke.
Könnten Sie uns noch den Segen abschliessend geben, Herr Pfarrer Wildhaber?
Ja, durch die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, aller Engel und Heiligen, segne und beschütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Das war die Sendung über den Toni Zweifel mit dem Pfarrer Dr. Andreas Wildhaber vom Opus Dei. Und so verabschiede ich mich bei Ihnen allen, Andrea Marti, und ich wünsche Ihnen Gottes Segen, behüte Sie Gott und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.